Hallo und herzlich willkommen zum Destille-Podcast. Heute ist Ostermontag und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine gute Zeit trotz aller besorgniserregenden aktuellen Zahlen und Nachrichten zur Problemlage der Covid-19-Viren und den Mutationen. Mein Name ist Gerda Maybach und ich begleite Sie redaktionell und auch als Moderatorin seit Februar 2021 in diesem Format, mit dem wir uns der aktuellen Lebenssituation von Künstlern in Düsseldorf widmen mögen. Wir können heute mit einer guten Nachricht aufwarten. Unser Verein Musik, Literatur, Kunst, Kultur in der Distille wurde inzwischen durch das Amtsgericht Düsseldorf anerkannt und ins Vereinsregister eingetragen. Sie finden ab dieser Woche zukünftig auf der Homepage der Distille www.destille-düsseldorf.de unsere Spendenkontonummer unter dem Reiter unseres Podcasts. Mit den Eingängen auf dieses Konto wollen wir zum einen Künstler unterstützen, aber auch Veranstaltungen planen und durchführen. Jetzt aber zu unserem aktuellen vierten Podcast, in dem ich mit Romano Schubert sprach. Romano ist Musikdozent und Leiter zweier Big Bands der Clara Schumann Musikschule Düsseldorf. In dieser Arbeit wurde er bereits mehrfach mit seinen Bandmitgliedern ausgezeichnet. Er spielt zudem in und mit diversen Formationen, wie zum Beispiel dem Romano Schubert Quartett. Der prominente Musiker wird in der Presse auch als der Vorzeigesaxophonist Düsseldorfs beschrieben. Wir trafen uns Ende Februar und das Interview hören Sie im Folgenden. Vorab noch eine kleine Anmerkung. Wir hatten vor der Entstehung des Podcasts überlegt, 30- bis 40-minütige Gespräche zu senden und mit einigen Interviewpartnern zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Mal zu sprechen. Dies ist nach wie vor unser Plan. Heute aber machen wir eine erste Ausnahme. Mit Romano habe ich mich nicht verplaudert, aber doch länger als geplant die Zeit verbracht und, wie ich finde, durchaus produktiv. Wir lernen ja dazu, besonders im Hinblick auf Flexibilität. Eine Aufteilung des Interviews auf zwei Termine erschien uns nicht sinnvoll. Deswegen hören Sie heute unser Oster-Special, wie wir es nun scherzhaft nennen, welches insgesamt knapp eine Stunde dauert. Aber Mensch kann ja auch abschalten und zu einem anderen Zeitpunkt wieder einschalten. Ja, hallo Romano Schubert. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Und ja, ich habe einige Fragen an dich. Zum Beispiel, konntest du mit deinem Namen etwas anderes werden als Musiker?
Hallo Gerda, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob der Name schon ein Programm ist von vornherein, aber der Name ist natürlich ein Geschenk in diesem Job. Manchmal halten die Leute das auch für einen Künstlernamen, aber das ist es nicht.
Okay. Dein Alter?
Mein Alter, 57, in Düsseldorf geboren.
Okay. Größe?
Größe, ja, also es war mal 1,83, vielleicht bin ich schon in die Knie gegangen, ich weiß es nicht.
Aber du bist doch noch nicht geschrumpft.
Wer weiß. Okay. Ich weiß nicht, wann das anfängt.
Du wohnst aber jetzt nicht mehr in Düsseldorf.
Nee, ich bin vor 20 Jahren ungefähr nach Monheim gezogen. Ich wäre aber gerne in Düsseldorf geblieben, aber es war einfach zu teuer mit Familie.
Okay, Familie, das heißt, dein Familienstand?
Geschieden und ich habe zwei Kinder.
Okay, wie alt?
Die sind jetzt 24 und fast 22.
Aus dem Gröbsten raus?
Ja, das ist wunderbar. Die haben beide ihr Studium beendet und verdienen auch schon und sind auf einem guten Weg. Das macht Spaß.
Erinnerst du dich noch an den ersten Berufswunsch, den du als Kind hattest?
Ich glaube, irgendwann in der Schulzeit war es der Augenarzt.
Hattest du da guten Kontakt zu deinem Augenarzt oder wie kamst du darauf?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da war ich noch nie beim Augenarzt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Vielleicht war es irgendwo im Biologieunterricht, dass ich das Auge interessant fand. Warum, weiß ich noch nicht.
Also es gab auch mal in deinem Leben einen anderen Berufswunsch als Musiker?
Ja, ich habe ja sowieso nicht den direkten Weg genommen. Also so Richtung Abitur. War es schon so, dass ich gedacht habe, ach, vielleicht Musik studieren wäre schon toll. Dann hatte ich aber nicht so gute Beratung und habe gedacht, ne, dann lasse ich das mal sein. Wusste nicht, was ich tun soll, habe rumgesucht. Ein Freund brachte mich dann auf Public Relations und sagte, guck dir das doch mal an bei mir. Und ich gedacht, auch das ist interessant, gehst du in diese Richtung. Und habe dann erst in Bochum Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert.
Ein deftiges Paket.
Nur so deftiges Paket? Nö, eigentlich nicht. Aber ja, so auf der Hälfte des Studiums kam so ein bisschen die Frage auf, sehe ich mich mit 40 in diesem Job am Schreibtisch und ist es das wirklich? Und dann gibt's ja immer so Zufälle im Leben. Ich habe in der Big Band der Clara Schumann Musikschule gespielt, ungefähr zu der Zeit. Damals hat der Hajo Böhm die geleitet und aufgebaut. Und mittlerweile leite ich sie ja, habe sie übernommen von ihm. Das macht auch sehr viel Freude. Naja, und diese Big Band sollte zum Austausch nach Israel fahren. Partnerstadt Haifa von Düsseldorf. Und da wurde dann die Baritonistin kurzfristig krank. Man diagnostizierte oder wusste es nicht genau, Blinddarm. Es stellte sich nachher raus, war nur eine Reizung. Jedenfalls konnte sie nicht mitfahren. Und das war im Prinzip rückblickend ein großes Glück für mich, weil dann wurde Professor Wolfgang Engstfeld verpflichtet, der damals noch an der Musikschule ein paar Stunden hatte, mitzufahren. Und dann lernte ich eine ganz andere Welt des Saxophonspiels kennen und war völlig begeistert von seinen Soli und von der Art, wie er spielte und von ihm auch, wie er mit uns geprobt hat. Und dann kam so eins zum anderen, dass ich irgendwann nach einer Zeit mal Privatstunden genommen habe bei ihm. Und dann, als ich eigentlich schon kurz vor der Altersgrenze fürs Musikstudium war, die es damals ja noch gab.
Wie alt warst du?
Ich glaube Mitte 20 war es dann. Ne? Da hatte ich die Hälfte des anderen Studiums schon hinter mir. Da habe ich den dann gefragt, sag mal, Wölfi, Hand aufs Herz, ehrliche Antwort. Wenn ich jetzt sage, ich möchte noch Musik studieren, sagst du, geh lieber Fußball spielen oder sagst du, wäre in Ordnung, könnte ich mir vorstellen. Und er hat gesagt, nur, wenn du dir vorstellen kannst, mal ein Jahr dein Studium ruhen zu lassen und ordentlich Gummi gibst und übst, dann würde er das schon sehen, dass ich das schaffen könnte. Dann habe ich gesagt, gut, dann probieren wir das. Und dann kam alles noch anders, dass er nach einem halben Jahr schon sagte, mach doch lieber jetzt schon Aufnahmeprüfung. Und ich sage, um Himmels Willen, ich bin auch noch mit allem noch gar nicht so weit. Und habe es dann probiert und es hat geklappt.
Wann hast du angefangen, Saxophon zu spielen?
Saxophon habe ich, glaube ich, mit 14 angefangen, aber ich habe ja damals Klarinette gespielt.
Vorher?
Vorher habe ich Klarinette gespielt, genau. War aber auch jetzt nicht unbedingt mein Wunschinstrument, mein erstes damals.
Sondern? Was wäre es gewesen?
Das war, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte, weil ich erinnere mich noch, also ich musste natürlich durch diesen ganzen Musikschulaufbau, Glockenspiel und die Blockflöten und alles. Und nach den Blockflöten gab es dann ein Gespräch bei der Bezirksleiterin mit meinen Eltern auch. Und damals gab es ja noch so ein bisschen eher die Tendenz, nicht den Schüler wählen zu lassen, sondern zu beraten, was denn für den Schüler gut wäre. Oder die Eltern haben sich verwirklicht oder was auch immer. Da sind wir zum Glück ja heutzutage ganz woanders. Und ja, das war, glaube ich, der erste Moment, wo meine Eltern etwas geschockt waren, weil ich plötzlich bockig war. Und das weiß ich noch, da kann ich mich dran erinnern, weil die Bezirksleiterin sagte, ja, der Junge hört gut, ich finde, der sollte Geige spielen. Und daraufhin habe ich wohl aus der Pistole geschossen, bockig gesagt, dann spiele ich gar nichts. Dann war das Gespräch auch schon beendet, weil mit mir war wohl dann nicht mehr zu reden. Und dann wurden zu Hause Platten gehört und meine Mutter sagte, dann Querflöte wäre doch so schön. Und mein Vater sagte, Klarinette ist doch so toll. Und ich habe dann gesagt, ich möchte aber Trompete spielen. Und Trompete war zu laut. Und dann wurde es halt die Klarinette. Und nachher wurde es dann doch laut durch Saxophon.
Okay, wie alt warst du dann, als du angefangen hast mit der Klarinette?
Mit der Klarinette? Ach Gott, naja, das wird so, ich würde mal sagen, mit 9 oder 10 oder kann auch früher
sein. Aber vorher gab es schon diese Glockenspiel und
ja, ja, dieses ganz Gedöns, was man früher machen musste. Ne?
Blockflöte.
Ja, genau, das war die F-Flöte, genau. Ja. Das war ja so der übliche Weg, okay, wo alle durch sind.
Mhm. Also das waren so deine ersten Schritte in der Musik und mit der Musik und war jetzt nicht im Vordergrund für dich, Berufsmusiker zu werden?
Nein, überhaupt nicht. Also rückblickend ist es ja auch so, ich hätte ja auch fast aufgehört, wie fast alle Jugendlichen so mit 14, 15 den Pubertätsknick kriegen und ich habe keine Lust mehr und so. Und die Klarinette war halt, ja, das war schon okay, aber es war, glaube ich, nicht wirklich mein liebstes Instrument. Ne? Und da war schon auch die Sachen, die ich dann da drauf spielen sollte. Eben konnte ja nicht groß auswählen, was man spielen kann, sondern da gab es dann die Schule und dann musste das alles so gespielt werden. Das war jetzt auch nicht immer so meine Musik. Und da weiß ich schon, dass ich gesagt habe, ich möchte aufhören. Und meine Eltern haben dann gesagt, nein, du hast das ausgesucht und machst weiter. Und das ist rückblickend ein großes Glück gewesen. Ne? Also heute ist ja doch eher so, dass die Eltern sofort nachgeben und sagen, ja gut, dann melden wir dich halt ab. Und vielleicht gar nicht bereit sind, durch die Durststrecke mit durchzugehen. Und zu sagen, ja, melde dich dann ab, wenn deine Hormone wieder so weit in Ordnung sind, dass du es wirklich selber beurteilen kannst. Ne? Ja, und dann kam so eins zum anderen. Also in der Pfarrgemeinde wurde eine Band gegründet mit dem Jugendchor zusammen und so weiter. Da haben wir nachher selber eine eigene Band gegründet. Und das ist ja immer wichtig. Wenn sowas ist, dann geht es immer weiter. Allein durch den Unterricht. Mhm.
Das war aber noch nicht das Romano-Schubert-Quartett.
Nein, um Himmels Willen, nein, das war es noch nicht. Genau, und dann hatte mein Lehrer ein Saxophon zu verkaufen. Das fand ich spannend. Dann durch die Bands und das Saxophon und die Möglichkeit, dann in der Big Band zu spielen mit dem Saxophon, kam dann eher eins zum anderen und die Motivation auch zurück.
Also das Saxophon hat dein Herz erreicht?
Ja, doch, genau.
Okay. Du hast dich ja dann in der Hauptsache doch für Jazz entschieden. Ich gehe davon aus, dass du alles kannst, von Beethoven bis Romano Schubert. Aber wie kam es dazu?
Kann man so nicht sagen. Also in Aachen war es ja auch kein reiner Jazz-Studiengang. Ich habe da bei Professor Hugo Reatz studiert und der Hugo hat immer beides angeboten auch. Gesagt, ihr könnt Klassik und Jazz machen und vielleicht auch im wöchentlichen Wechsel oder wie auch immer man das strukturiert. Und das mache ich bis heute noch zu gleichen Teilen oder ist auch egal. Aber ich mache beides sehr gerne. Und habe auch alle meine Examen in geteilten Programmen gespielt.
Okay.
Das Cocopelli-Saxophon-Quartett ist ja doch eher klassisch ausgerichtet oder auch ein bisschen Crossover, aber doch viel Klassik. Und dann habe ich ja noch ein Duo mit Heinz Terbeugen, dem Organisten. Da spielen wir ja auch Klassik. Also ich weiß nicht so genau, wie der Anteil ist zwischen Jazz und Klassik. Das wechselt ja auch immer mal, wie so gerade die Auftragslage ist.
Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, welche Künstler haben dich am meisten beeinflusst, beeindruckt, wo du auch heute immer noch sagst, okay, das ist etwas, das ist wirklich in meinem Innenleben, ich möchte da mich auch noch weiter verwirklichen?
Ja, in letzter Zeit höre ich ganz gerne meine CD-Sammlung so per Zufallsmix im Auto auch. Und da fällt mir immer wieder auf, wenn ich Wolfgang Engstfeld höre, denke ich immer, ah, was für ein wundervoller, warmer Ton, was für tolle Soli. Und dann ganz weit vorne auch Michael Brecker auf jeden Fall. Den finde ich immer noch unübertroffen.
Was oder wer, welche Situationen inspirieren dich für deine Arrangements oder auch vielleicht Kompositionen?
Das ist eine schwierige Frage. Meistens schon irgendwelche persönlichen Lebenssituationen, also irgendwelche Umbrüche. Ja, im Moment komme ich einfach zu wenig dazu. Da beißt sich immer die Katze wieder in den Schwanz. Dann gibt es die Musikschule, gibt es das zu tun und jenes zu tun. Und irgendwie ist dann nie der Kopf so richtig mal frei zu sagen, so jetzt, ich brauche dann wirklich mal den Rücken frei und keine Termine, keine Aufgaben und so, dann geht das sehr gut. Natürlich könnte man das sich auch nehmen, macht man aber häufig zu selten, dass man sagt, so jetzt Sonntag setze ich mal hin und schreibe nur oder arrangiere nur. Ne? Würde ich auch gerne mal wieder mehr machen.
Ja, die aktuelle CD heißt ja Point of Return. Üblicherweise sagt man immer Point of No Return.
Genau.
Wie kam es dazu?
Zum Teil waren die letzten Jahre so persönlich, privat irgendwie nicht so einfach. Und dann tut sich natürlich was auch mit der Musik, mit der eigenen Persönlichkeit und so. Und 2019 hatten wir mit dieser Band, mit der wir sehr wenig gespielt haben und meist auch sehr spontan, einen Auftritt im Rahmen des Düsseldorf Festivals, da in dieser Theaterbar. Und kurz vorher hatte ich tatsächlich so eine Phase, wo ich mir einiges so von der Seele geschrieben habe an Stücken und wo das auch lief. Und dann habe ich gesagt, ach, ich bringe die einfach zu dem Auftritt mit. Die Jungs sind so gut, wir verstehen uns so gut. Das wird auch ohne Proben klappen. Wir haben das vorher dann beim Catering mal besprochen, wie die Stücke laufen sollen und dann mal kurz im Soundcheck angespielt. Und also irgendwie war dieser ganze Auftritt auch dann mit dem Feedback des Publikums so eine runde Sache, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin mit so einem Ding plötzlich angekommen, was ich bisher nicht so gefühlt hatte. Ne, dass irgendwie fehlte was, entweder in meinem Spiel oder im Programm oder im Zusammenspiel. Und da war so ein Punkt, wo ich beim Spielen schon merkte, das funktioniert wunderbar und das fühlt mich total wohl und jetzt bin ich angekommen. Und dann kam noch dazu, dass irgendwie ein, zwei Wochen später jemand vom Jazzradio sagte, hast du keine Aufnahmen von dir mit Tenor und Jazz? Ich habe da nichts gefunden. Und dann habe ich so einen langen Moment lang nachgedacht. Ja, ich denke, ja, stimmt, es gibt ein bisschen was mit Big Band und es gibt ganz viel vom Saxophonquartett, wo ich alt spiele. Aber eigentlich gibt es keine Aufnahmen mit Tenor. Und das war so dann die Geburtsstunde oder so der Punkt, wo ich dachte, ja, da geht gerade eine Tür auf und entweder ich gehe da durch oder nicht. Also habe ich gesagt, so, ich spare jetzt eine Zeit lang, damit ich eine CD produzieren kann. Habe die Jungs auch gefragt, seid ihr alle dabei? Wie sind die Konditionen? Machen wir das? Habt ihr Spaß daran? Und dann lief einfach alles.
Wir haben fast auf den Tag genau ein Jahr Covid-19 mit teilweise erheblichen Einschränkungen hinter uns. Wie ist es dir ergangen in dieser Zeit? Kannst du da einen Überblick geben?
Oh, das ist ein schwieriges Thema und mittlerweile sehr belastend und großer Aufreger auch. Also am Anfang, naja, habe ich gedacht, komm, es sind 30 Grad, Lockdown, setz dich auf die Terrasse und mache irgendwas draus und es wird schon irgendwann vorbeigehen und mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Und wie viele andere Kollegen auch, habe ich gedacht, okay, jetzt komme ich mal dazu, die Sachen zu üben, zu denen ich sonst nicht so die Ruhe habe und mal andere Dinge in den Vordergrund zu stellen. Ja, das hat sich aber dann natürlich durch diese Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, vor allen Dingen auch dieses Ohnmachtsgefühl, den Maßnahmen, die ich mittlerweile nicht mehr verstehen kann, mit all sämtlichen Ausnahmen und Auswirkungen so ausgeliefert zu sein, hat es auch eher die Kreativität blockiert. Also natürlich übe ich jeden Tag. Ich brauche das auch und versuche ja auch weiterzukommen und mir Aufgaben zu stellen. Aber es wird doch immer schwerer, weil einerseits entweder passiert es, dass wenn ich anfange zu üben, ich denke, ja, das müsste jetzt aber mal auf die Bühne da. Das nützt nichts mehr, das im Keller zu machen. Das muss ich jetzt draußen ausprobieren. Oder ich möchte das jetzt mit anderen spielen und nicht mit so einem blöden Playback. Oder aber es passiert, dass ich anfange zu üben und denke, ja, wofür eigentlich? Na, warum treibe ich hier wie ein Leistungssportler diesen Aufwand, darf aber nie an einem Wettbewerb teilnehmen? Mhm. Ja. Und das ist schon mittlerweile, weil es so lange dauert und vor allen Dingen eben, weil es keine Perspektive gibt. Und ich empfinde es als sehr schlimm, dass es überhaupt keine Wertschätzung gibt seitens der Politik. Okay. Also mittlerweile ist es ja auch so, dass wir in Nachrichten oder in Talkshows oder so bei den Auswirkungen fast gar nicht mehr vorkommen. Man spricht dann von der Wirtschaft, von der Gastro und ab und zu spricht noch mal einer von der Kultur, aber eigentlich kommen wir nicht mehr vor. Und ich glaube, das macht es auch so schwer, dass man so alleingelassen wird. Das sind wir zwar zum Teil gewohnt, dass wir im kulturellen Bereich natürlich die Aliens sind, die irgendwas machen, was keiner versteht und auf das man verzichten kann, vielleicht oder vielleicht auch nicht.
Welche Maßnahmen verstehst du am wenigsten?
ich habe das alles gut mittragen können, bis im November, glaube ich, war es, dieser Lockdown-Light kam. Da sind ja auch viele andere Kulturschaffenden wirklich auf die Barrikaden gegangen. Da ging es mir 3 Wochen so schlecht, ich habe mich nur aufgeregt, bis ich mich hingesetzt habe und einen 7-seitigen Brief an die Politiker geschrieben habe. Weil ich verstehe diese ganzen Maßnahmen und dass man was tun muss und dass Leute vielleicht auch den Kopf hinhalten müssen. Aber es war einfach vorauszusehen, das hat sich ja auch bestätigt, dass wir im Veranstaltungsbereich und in der Gastronomie nicht diejenigen sind, die zur Verbreitung treiben. Es ist nirgendwo ein Hotspot entstanden. Und stattdessen mache ich Schulen auf, in denen 12 Monate lang nichts passiert ist an Maßnahmen. Ja, das, also die einzige gemeinsame Maßnahme bundesweit an Schulen ist Lüften. Da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll. Ja, und wenn ich dann sehe, welchen hohen Hygienestandard wir an der Musikschule haben mit Wartezonen, die Eltern dürfen nicht rein, der eine Schüler muss erst raus in den Raum, dann muss gelüftet werden, dann kommt der nächste rein, Masken tragen, ich muss alles Mögliche abwischen. So, die gleichen Schüler, die da nachmittags zu mir kommen, hängen vormittags zu 30 Leuten in einem Raum. Ich habe sogar schon erlebt, dass da der Lehrer Gruppenunterricht gemacht hat, da sind die dicht gedrängt zu 10 um einen Tisch mit einem Blatt Papier und ich habe gedacht, was hat er nicht verstanden? Und die Schüler verstehen es auch nicht mehr. Also ich war so lustig, weil ich im November dann einem 17-jährigen Schüler sagte, ich komme einfach nicht mehr mit. Also das, was jetzt passiert, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und es war so schön, dass er sagte, wenn du das verstehen könntest, dann würde ich mir Sorgen machen. Und den Schülern sage ich dann immer, ja, das ist ganz einfach. Also morgens in der Schule, da sind die ungefährlichen Viren unterwegs. Wenn ich nachmittags im gleichen Raum mit dir bin, dann kommen die gefährlichen Viren. Und deswegen müssen wir da ganz andere Maßnahmen ergreifen.
Okay.
Und das ist im Moment ein großer Aufreger für mich, dass also einfach in diesem Bereich überhaupt nichts getan wird. Man steckt überall Geld rein, wo hinten auch was rauskommt. Ich glaube, wenn die Schulen an der Börse wären, dann wären da paradiesische Zustände, was die Hygienemaßnahmen angeht und was die Konzepte angeht. Und da ist gar nichts passiert. Aber man öffnet einfach diese Bereiche und sagt, mal gucken, wird schon nicht so schlimm sein.
Du sagtest ja selber auch schon mal, dass du in einer in Anführungsstrichen komfortablen Situation bist, weil du eine Festanstellung als Dozent hast. Du hast sicherlich doch auch Kontakt mit Kollegen, die das nicht haben. Wie geht es denen? Was kriegst du da an Rückmeldungen?
Naja, es stimmt. Es ist so, dass ich natürlich mir immer wieder sagen muss, ich habe großes Glück, weil finanziell geht es mir gut. Toi, 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 ich bin gesund. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Eigentlich fehlt mir ja soweit nichts. Merke aber doch tagtäglich, dass alles das, was ich seelisch brauche, seit über einem Jahr nicht existiert. Sei es der Sport, sei es die Auftritte, sei es die sozialen Kontakte. Das fehlt komplett und das hinterlässt Spuren. Und ja, was die Kollegen angeht, kann ich mir jetzt so ein großes Urteil gar nicht erlauben. Ich habe den Eindruck, dass alle sich wie immer gut durchschlagen, mehr oder weniger, und versuchen zu kämpfen und kreativ zu sein. Und manche haben ja auch Partner, die einen vernünftigen Job haben. Und ja, wir sind es ja eigentlich in diesem Bereich auch gewohnt, uns selber durchzuschlagen. Das ist ja schon auch so ein Merkmal der Kreativen oder der Kulturschaffenden.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Die hast du wundersam jetzt selber beantwortet. Es fehlen die Auftritte, der Kontakt mit den Kollegen, Dialog, Kommunikation mit den Musikern und dem Publikum. Das ist ja das, wovon auch gerade die lebendige Jazzwelt, glaube ich, sehr von lebt.
Der ganze Konzertbetrieb lebt davon. Ne? Also mit dem Cocopelli-Quartett haben wir auch mal überlegt, vor einem Monat oder zwei, ob wir denn vielleicht auch irgendwie so Livestream-Konzerte anbieten, vielleicht auch in einem Bezahlformat, was ja immer mehr Einzug erhält. Und ja, die Motivation war nicht so groß. Ich sehe auch immer gern die Kollegen, die jetzt einen Livestream machen und da fleißig unterwegs sind. Aber ich merke selber, dass, ja, ich würde es machen, aber das ist nicht das, was ich wirklich will. Und die Frage, die sich ja auch stellt, ist, ist es gut, dass wir die ganze Zeit die Bevölkerung mit Livestreams versorgen? Weil wir doch feststellen, dass auch da, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich kein Rückhalt da ist. Also die Bevölkerung glaubt, diese Sprechblasen der Politik, dass der Kultur geholfen wird, dass Zahlungen ankommen. Das passiert aber nicht, es stehen überall Steine im Weg, große Felsbrocken. Und die freuen sich natürlich, dass da Livestreams kommen und irgendwelche Sachen passieren. Aber eigentlich, finde ich, darf man das auch nicht alles kostenlos zur Verfügung stellen. Das geht auf der einen Seite auch nicht. Und mir selber geht es so, ich gucke mal in die Livestreams rein, aber eigentlich habe ich keine große Lust, eine Stunde Livestream auf dem Sofa zu gucken. Es gibt mir nicht das Gleiche, als wenn ich den Kollegen live in der Jazzschmiede oder sonst wo zuhören würde.
Ne? Gut, also man kann schon sagen, es ist eine schwere Zeit für dich.
Genau, es wird immer schwerer. Also wie gesagt, mit diesem Lockdown-Light war es so, dass es ab da doch schwer nachzuvollziehen war und diese Ohnmacht immer größer wurde und der Kampf. Und jetzt ist es ja auch so, dass ich sehe das ja auch, dass die meisten Kollegen sagen, ja, vielleicht 22 sind wir wieder auf der Bühne. Viele haben das ja auch komplett abgeschrieben. Denn wir kommen nicht mit dem Impfen voran. Ja, heute war ja auch schon wieder die Rede von der dritten Welle. Und es ist ja biologisch ganz einfach. Also wenn ich jetzt.
Aber es heißt auch Ende Sommer ist alles vorbei.
Ich bezweifle das momentan noch. Gut, ich bin ja kein Virologe oder Experte, aber so die Logik gebietet ja, also wenn ich jetzt 800.000 Schüler momentan in die Schulen schicke, dann sind das unglaublich viele Kontakte. Und man weiß ja, dass die Schüler nicht unbedingt erkranken, es aber weitergeben. Also es wird irgendwas passieren. Da bin ich sicher, in 2-3 Wochen werden wir diese Zahlen haben. Denn was ist nach den Sommerferien passiert? Als wir die Schulen geöffnet haben, gingen die Zahlen nach oben. Wann sind die Zahlen nach unten gegangen, als wir die Schulen wieder geschlossen haben?
Sachsen schließt schon. Wieder.
Genau.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch positive Entwicklungen, dass die Todeszahlen zurückgehen, dass auch in den Altenheimen viel mehr Sicherheit ist und solche
Geschichten. Ja, jetzt genau.
Also das Impfen wird etwas bringen, aber die Frage ist, wann so ein Punkt erreicht ist, wo es wieder auf die Bühne gehen kann.
Genau, ich habe eben noch gehört, Münster steht sehr gut da. Da sind sämtliche Bewohner der Altenheime geimpft. Die haben keinen einzigen Fall mehr. Auch die ganzen Krankenpfleger etc. Das Personal ist geimpft. Die haben Ruhe. Das scheint anzuschlagen. Ne? Nur das wird noch dauern. Und wir waren die Ersten, die geschlossen haben. Und wir werden die Letzten sein, die wieder aufmachen. Und die meisten sagen und planen für Herbst. Ich habe auch ein bisschen was für Herbst im Kalender stehen. Da bin ich sehr vorsichtig, weil traditionell im Herbst fangen die Viren an, wieder schön zu fliegen und sich zu vermehren. Und wenn wir bis dahin nicht wirklich gut durch sind, wird in der kalten Jahreszeit wieder irgendwas passieren. Und ich habe halt die Sorge, wenn wir jetzt einfach zu früh öffnen, könnte die Biologie uns auch noch einen Streich spielen und sagen, wir mutieren mal fleißig weiter. Und was ist, wenn da eine Mutation bei ist, gegen die die Impfung nicht hilft? Und ich glaube, das verspielen wir gerade, wenn wir noch ein bisschen durchhalten würden und schneller impfen würden.
Also du wärst für einen kräftigen Lockdown.
Dafür war ich schon im Oktober und November. Das ist ja auch völlig unlogisch. Also wenn ich bei den gleichen Zahlen im April letzten Jahres sage, so wir brauchen einen kompletten Lockdown, jetzt entwickelt sich das Gleiche mit Ansage im Herbst wieder und sage, jetzt machen wir das aber schwächer, wir machen nur Gastro und die Kultur zu. Das kann doch keiner mehr nachvollziehen und kriegt dann praktisch auch die Quittung, weil die Viren sich die Schenkel klopfen und sagen, also wenn ich Virus wäre, ich würde den ganzen Tag aus dem Lachen nicht rauskommen. Dann würde ich nur noch Nachrichten hören und sagen, wow, hast du das gehört? Super, komm.
Ne? Ja, gut. Aber wir wollen mal hoffen, dass es doch noch früher auf die Bühne wieder geht. Oder vielleicht irgendwann auch nur mit Impfpass. Ist ja alles im Gespräch derzeit.
Schön wäre es, ja klar.
Aber stimmt, ist schon schwierige Entwicklung
es gibt in den ja, letzten es gibt Jahr ja, gewesen. Genau, es gibt ja auch noch eine andere bedenkliche Entwicklung, also die man nicht außer Acht lassen darf. Also A ist der Kulturbereich ja nicht einer, den man an- und ausschaltet. Also viele Veranstaltungen, Festivals oder sonst, wir haben einen Vorlauf von einem Jahr. Da denkt der Otto-Normalverbraucher immer, naja, dann machen wir jetzt den Lockdown zu Ende und dann haben die alle wieder zu tun. Dann schließen wir den Laden wieder auf und dann verkauft er wieder. So ist es ja nicht. da wird ein bisschen was passieren, aber die Kalender der meisten sind komplett leer und was da drin steht, ist mit großem Fragezeichen. So, und dann wird mit großer Sorge ja auch beobachtet, wir haben in diesem Land ja unheimlich viel Geld ausgegeben für Hilfen, wo auch immer die angekommen sind, im Zweifel bei Autoindustrie, die sie nicht benötigt hätte oder sonst wo. So, was passiert traditionell, wenn die öffentlichen Kassen leer sind? Wo wird gespart als erstes? Im Kulturbereich. Wir schließen Theater, wir schließen Schwimmbäder, wir sparen bei Musikschulen, weil das, was, das wissen ja auch viele nicht, das es gehört zu den freiwilligen Aufgaben der Kommunen. Und da kann ich einfach mal ran und den Rotstift ansetzen. Und auch das wird passieren, das ist vorprogrammiert.
Da bist du dir sicher.
Ja, das war bisher immer so. Wenn die Kassen leer sind, geht's uns an den Kragen. Das habe ich ja auch jahrelang an der Musikschule beobachten können.
Genau, da gehen wir nochmal hin zurück. Du bist Dozent an der Clara Schumann Musikschule, du bist Leiter der Big Band und der Greenhorns Big Band. Also
ja,
das sind ja zwei verschiedene.
Ja, mittlerweile ist es eine Brassband, nenne ich sie Brassband. Früher war es auch die Junior Big Band, die Greenhorns Big Band, aber ich musste sie so ein bisschen umstrukturieren.
Beide Bands sind ja schon dreimal ausgezeichnet worden. WDR Jazzpreis und Landesorchesterpreise hast du mehrfach mit diesen Bands gewonnen. Dann bist du mit dem Romane Schubert Quartett unterwegs, auch mit anderen Formationen, hattest du gerade schon gesagt. Welche dieser Tätigkeiten fehlt dir am meisten?
Alle. Es ist das Unterrichten geblieben, aber ja, die Bandarbeit fehlt mir, da ist das Herzblut dran. Die Big Bands, das mache ich unheimlich gerne. Also wir proben mittwochs. Und ich stelle immer wieder fest, ich komme aus dem Unterrichtstag in diesen Probensaal und bin eigentlich platt vom Einzelunterricht. Und dann fangen die an, das erste Stück zu spielen und auf einmal werde ich wieder wach und denke, ja, das ist es. Das ist die Energie und das ist das, was ich brauche und dann bin ich wieder da. Und dann brauche ich auch nach der Probe eine Zeit lang, bis ich überhaupt schlafen kann.
Was ist dir wichtig, deinen Schülern mitzugeben?
Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich versuche sie zu motivieren und Spaß zu haben mit dem Instrument. Das Wichtigste ist mir eigentlich, dass die irgendwo spielen. Und das ist sehr schwer, sie in irgendwelche Ensembles zu kriegen, weil allein nur der Unterricht bringt es einfach nicht. Man muss was anwenden, man muss irgendwo mit anderen Musik machen. Das ist ja nichts. Man spielt auch nicht alleine Tennis. So, manchmal verstehe ich diese Intention einfach nicht, ne? Warum man sich alleine ins Zimmer stellt und Saxophon spielt. Und die Entwicklung ist da sehr, sehr schwer geworden. Die Leute da in die Ensembles in unserem. Wir haben ja sehr viele Angebote, tolle Angebote. Da sind wir toll ausgestattet in Düsseldorf.
Was ist das Schwierige daran?
Also angefangen hat es definitiv mit der Entwicklung G8. Dann die Entwicklung Ganztagsschule, Nachmittagsunterricht macht uns enorm zu schaffen. Ich glaube, es ist ein ganzes Bündel. Die Eltern sind nicht mehr so hinterher. Denen ist das, glaube ich, oft zu anstrengend, das Üben einzufordern. Die Handy-Daddelei nimmt enorm Zeit weg. Und natürlich leisten wir uns montags Tennis, dienstags Golf und weiß ich nicht was alles noch. Und einmal die Woche gehen wir zum Saxophonunterricht. Dass man da auch mal Freiraum braucht, dass man da üben muss und man den Kopf früh frei haben muss. Nee, Hauptsache jeden Tag ist irgendeine Geschichte. Viele sind ja gestresst. Selbst im Grundschulbereich höre ich dann schon von Kindern, wenn ich sage, Mensch, du könntest doch in diesem Orchester spielen oder in jedem Orchester. Und dann sagen die, ja, aber ich habe dann nur noch einen Tag, wo ich mit einem Freund mich treffen kann. Das ist doch grausam.
Ja, wo wir von Eltern sprechen. Ich behaupte ja, es gibt manchmal auch untalentierte Schüler. Wie siehst du das?
Untalentiert ist ein hartes Urteil.
Nicht so begabt. Eine große Bandbreite gibt es doch an Begabungen.
Naja gut, also es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, das von dem Schweizer Hirnforscher, der die ganzen Musiker in die Röhre schickt, weil er rausfinden will, ob irgendeiner ein besonderes Hirn hat oder was Begabung ist oder nicht. Und er hat ja eindeutig festgestellt, und diese Untersuchung gab es schon sehr früh, damals im Nachgang von Boris Becker und Steffi Graf hat man das im Sport auch untersucht, werden nachher diejenigen, die Stars, die am Anfang schon die Begabung zeigen, oder wird es vielleicht die zweite Riege, die ein bisschen Handicap haben und aber den Biss haben, an den Rand zu kommen, der die Begabung hat, dem alles zufliegt. Und das ist schon so, dass es eher derjenige wird, der die Disziplin hat, der den Willen hat, der für was brennt.
Ja, die, ohne Witz gar nicht.
Genau. Die Leute, die jetzt so mit der Begabung ankommen, das ist wunderbar. Erfahrungsgemäß hören die aber auf, wenn es anstrengend wird. Weil bisher ist ja alles irgendwie zugeflogen und ich habe ja eigentlich gar keine Strategie des Lernens oder des, ja, wie soll man sagen, den Einsatz zu zeigen, entwickelt. Und dann ist das ja eine Bequemlichkeit, wenn es jetzt anstrengend wird, auch dann reicht mir das, was ich bisher erreicht habe. Ne? Und dann ziehen die anderen vorbei. Also untalentiert Begabung, da kommt es nicht drauf an. Das ist wie Leistungssport. Entweder ich brenne dafür und setze die Energie frei und mache das und beschäftige mich damit, oder es wird nichts draus. Und es gibt Leute, die tun sich leichter und die tun sich schwerer.
Und also den Begriff unmusikalisch würdest du gar nicht in den Mund nehmen?
Nee, würde ich jetzt so nicht, weil ich sehe eher irgendwo dann Stärken und Schwächen. Der eine spielt unheimlich toll nach Gehör, aber hat Schwierigkeiten mit dem Notenlesen. Und der nächste hat einen ganz tollen Ausdruck, aber kriegt den Rhythmus nicht gehalten.
Aber ein Kind mit einem Gewicht von 180 Kilogramm soll es ja manchmal geben, wird auch nicht, so gut einen 100-Meter-Lauf bewältigen können, wie eines, was schlank ist und athletisch gebaut. Gibt es so etwas auch im Rahmen der Musik?
Du versuchst mich jetzt darauf festzunageln.
Ich frage mich nur, es ist ja eine unheimlich schwere Aufgabe, als Musiklehrer tätig zu sein, weil du da ja durchaus Kinder und Jugendliche verschiedener Fähigkeiten und Talente hast. Ja, also schaffst du es unter Umständen auch mal, einem Schüler zu sagen, naja, das Instrument ist nicht deins oder vielleicht solltest du lieber dich sportlich betätigen? Manche werden ja von den Eltern geschickt, das war ja vorhin Thema. Ne? Eltern, die unbedingt wollen, dass ihr Kind ein Instrument lernt, weil sie denken, das gehört zur Kultur, das gehört nur zu dem, was ein junger Mensch heute machen sollte.
Also wenn du die Frage anders stellst, dann kann man eher sagen, was mache ich mit dem, der sich schwer tut? Wo ich vielleicht den Gedanken habe, Mensch, vielleicht ist Fußball eher dein Ding als Saxophon spielen. Dann ist aber für mich im Vordergrund die Frage, warum kommt er jede Woche? Also kommt er, weil ihm das irgendwie doch was gibt, selbst wenn er nicht jeden Tag übt? Oder kommt er, weil die Eltern ihn dahin triezen? So, wenn es die Eltern sind, die da ihn dahin triezen, dann sollte man ein Gespräch führen und sagen, ist die Frage, ob das so Sinn ergibt, was wir da tun. Wenn er aus eigenem Antrieb dahin kommt und ihm das auf irgendeine Weise was gibt, dann ist es so, dann, dass auch wenn es dann schwer ist, ich natürlich den mitziehe und weiter mit ihm dranbleibe. Und es gibt auch immer wieder die Fälle, und das zeigt ja irgendwie, das ist ja auch meine eigene Geschichte, wenn ich sage, ich hätte mit 14, 15 aufgehört. So, was wäre gewesen, wenn ich das getan hätte? Ich bin froh ja, dass ich es nicht getan habe. Also es ist eher auch in Bands manchmal meine Erfahrung. Es gibt Leute, die dümpeln da jahrelang vor sich hin. Und man denkt so, ach Mensch, der tut sich aber schwer und dann übt er nicht und erwartet aber dann das Wunder, dass ohne Üben, ohne Proben ganz nach oben, ne? Das passiert aber natürlich nicht. Ich warte auch darauf, dass mich morgens die Muse küsst und ich spiele wie Michael Brecker und dann muss ich doch in den Überraum und üben. Und ich erlebe dann aber oft, dass dann, weiß nicht, wenn sich mit 16 oder wann auch immer plötzlich die Hormone sortiert haben, dann steht da plötzlich jemand ganz anders und auf einmal mobilisiert er plötzlich eine Energie oder eine Kraft, die vorher gar nicht da war und macht plötzlich den Schuss nach vorne und übt und findet da irgendwo wahrscheinlich den Bereich, den er die ganze Zeit gehabt hat, aber wo er nicht die Energie oder den Durchhaltewillen hatte, das nach vorne zu bringen. Irgendwas muss da sein. Und dann ist das okay, dann ziehe ich die Leute auch durch. Ne? Und die Erfahrung macht man häufiger, dass Spätsünder dabei sind. Ne?
Wenn wir nochmal an die Belastungen der aktuellen Zeit denken, die ja jetzt schon etwas länger andauern, Was hilft dir denn, das zu bewältigen? Gibt es da Wege, wo du dann dich doch wieder auch rausholst aus diesem Tief und wie sehen die aus?
Natürlich hilft das Üben trotzdem auch. Es tut der Seele immer gut. Das ist immer ein guter Punkt. Das Sporttreiben würde ich mir wieder anders wünschen, dass ich ins Studio kann. Aber auch da versuche ich irgendwie meinen Stand zu halten und Ausgleich zu finden. Und ansonsten habe ich eine Menge Projekte angefangen, dachte so, ich nutze mal die Zeit zu Dingen, zu denen man sonst keine Lust hat oder wo man nicht zukommt, also Treppenhaus renovieren und irgendwelche anderen großen Projekte, den Computer neu aufsetzen, jede Datei durchforsten, ausmisten, was viele andere Leute auch machen. Und erfahrungsgemäß tut sowas ja der Seele auch gut, wenn man aufräumt, wenn man ausmistet, sich neu sortiert.
Du machst ja aktuell nur noch Online-Unterricht.
Genau.
Das ist ja wahrscheinlich eine ganz andere Qualität und eine Methodik, die du da anwenden musst. Was unterscheidet das vom persönlichen Kontakt mit den Schülern?
Naja, der Kontakt ist ja persönlich. Also es ist halt, man kann den Unterricht nicht 1:1 natürlich online führen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, wo wir kurzzeitig ja im Präsenzunterricht waren, aber auf 3-4 Meter Abstand standen, dann habe ich jetzt im Online-Unterricht gemerkt, wenn derjenige direkt vor der Kamera steht, ach, da ist aber doch noch was hier mit dem Ansatz zu korrigieren und mit den Fingern, was ich auf 4 Meter Abstand gar nicht mitkriege, zum Beispiel.
Okay.
Oder aber ich habe das genutzt, eben aus dem technischen Dilemma versucht, einen Vorteil zu ziehen. Ich habe gesagt, so, ihr müsst alle mit Metronom spielen, weil diese Internetverbindung immer langsamer oder schneller wird. Und ich weiß nicht, ob du gerade besoffen spielst oder Skype gerade besoffen ist. Also wenn du ein Metronom laufen hast oder ein Playback, dann höre ich das, woran es liegt. Und dadurch haben alle jetzt doch mal gelernt, vernünftig mit dem Metronom umzugehen. Man muss es anders gestalten. Also klar, die größte Herausforderung war vor 2 Wochen, als plötzlich 3 Schüler ein kaputtes Saxophon, also ein Defekt am Saxophon hatten. Und ich dann gesagt habe, ja, halt das mal so in die Kamera und näher ran und nochmal drehen. Und ich versucht habe, da rauszufinden, woran es liegt und ob sie den Fehler vielleicht selber beheben können. Und zwischendurch ist es soundmäßig natürlich unerträglich. Also je nachdem, wie die Technik ist oder die Verbindung ist, klingt der Saxophon plötzlich wie eine verzerrte Gitarre von Carlos Santana oder so. Also, wo ich da sitze und denke nur,
Tief Luft holen,
wie kriegen wir es geregelt? Und sobald jemand jetzt ein externes Mikro einsetzt und ein bisschen bessere Technik, ist es schon wunderbar, geht schon was.
Okay.
Ne? Nur zusammenspielen geht eben nicht, weil wir dann die Zeitverzögerung haben. Aber ich habe auch gerade in der ersten Zeit, als wir gerade frisch angefangen haben, wir waren ja sehr früh schon online unterwegs im Vergleich zu den Schulen, habe ich schon gespürt, dass die Schüler und die Eltern sehr dankbar sind, dass das Angebot weitergeht und dass wir versuchen, dann eine Normalität zu leben und das auch auf die Beine stellen. Jeder so gut, wie er kann und wie die technischen Möglichkeiten sind. Ja, in den letzten Wochen merke ich, dass die Belastung, glaube ich, seelisch bei denen auch zugenommen hat. Also ich merke, dass es schwerer ist. Also sie machen einen müderen Eindruck.
Es hat aber nicht den Effekt, dass sie mehr üben.
Ja, genau, darauf war ich sehr gespannt. Ich habe gedacht, so, wenn jetzt Lockdown ist, keine Schule ist, gar keine Schule und wir aber schon Musikschule haben, dann sind die ganzen Ausreden weg von wegen, ich habe 5-mal die Woche Fußballtraining und dieses und jenes. Und das ist nur bei den wenigsten passiert. Das war aber nicht anders zu erwarten, weil, was ich eben schon sagte, entweder ich habe diesen eigenen Antrieb oder ich habe ihn nicht. Es ist ja wie bei allem, es ist der innere Schweinehund, den ich überwinden muss. Und ich auch. Ich habe Tage, wo ich morgens denke, oh, jetzt das Saxophon auspacken, obwohl ich das ja gerne tue. Und finde dann unsinnige Aufgaben, Kühlschrank sauber machen oder was, die jetzt unheimlich wichtig sind. Das kennt jeder, diesen Effekt, dass man vor irgendwas wegläuft. Und ich weiß aber, ich brauche nur jetzt irgendeine Jazz-CD auflegen, dann juckt es mir so in den Fingern, dann gehe ich in den Überraum und sage, nee, spiele ich jetzt selber.
Könntest du dich mit wenigen Worten beschreiben?
Ich mich mit wenigen Worten beschreiben? Ja, meine Haare stehen zu Berge, ich habe eine Brille. im Moment so ein kleines Covid-Bäuchlein, sonst schlank. Aber das meintest du nicht, ne?
Alles, was du magst, was du sagen magst.
Ja, was fällt mir ein? Ich mag es gerne rumzufrotzeln, ich habe gerne Spaß, bin sehr harmoniebedürftiger Mensch. Also lange mit jemandem im Clinch liegen oder Streit haben, zermürbt mich emotional sehr stark.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch kreativ und diszipliniert dazu käme.
Ja, also dieser Job geht nicht ohne Disziplin, das ist klar.
Vor allem bei deinem Pensum, was du hast, das ist ja schon einiges, wenn der Normalzustand ist.
Wenn der Normalzustand ist, genau. Ja, ich kann schon gut organisieren auch, kann aber auch genauso gut chaotisch sein, dass ich mir heute Abend eine tolle To-Do-Liste mache und morgen fühle, ich habe keine Lust auf diese To-Do-Liste und mache alles andere.
Also spontan gibt es auch.
Das gibt es auch, natürlich. Das ist nicht immer alles so konsequent diszipliniert. Wäre ja auch schlimm.
Du hast ja auch schon mit der West Coast Jazz Band in der Distille zusammengearbeitet. Wie kam es zustande?
Ja, es war ein großes Glück. Ich habe davor sehr viel regelmäßiger eigentlich mit dem Saxophonquartett im klassischen Bereich gespielt als Jazzformation. Das war eher so die Ausnahme oder die schöne Ausnahme dann. Und das war, wie das so oft ist, das war ein Zufall. Ich habe irgendwie 200. Geburtstag von Adolf Sachs und da gab es eine Saxophonparade, sollte es zum Hohen Straßenfest geben. Und da habe ich dann mit Schülern mitgemacht. Dann hatte ich das Sopransaxophon dabei und dann spielte Walli mit einer Band auf dem Hohen Straßenfest. Und ich bin dann noch so lang flaniert, sah Walli und sagte, Walli, oh Mensch, kommst du doch gleich noch mit in die Distille? Und ich gesagt, ja klar, jetzt bin ich ja gerade da und habe das kleine Ding damit, ne? Aber warum nicht? Und so kam das dann, dass Walli dann mich dem Greg vorgestellt hat und gesagt, bring mal was mit. Und genau, und das hat sich wunderbar entwickelt. Also das hat mir sehr gut getan.
Das, was es ja auch sein muss, Musik muss mit anderen zusammen gelebt werden, ja, und kommuniziert werden.
Ja, und einfach auch die Distille ist ja schon was Besonderes einfach. Jetzt nicht nur wegen der Band und den netten Musikern, sondern ich empfinde das immer so, dass man da auch mal gefahrlos mal einfach was ausprobieren kann. Also da sitzt jetzt nicht so im Publikum die Jazzpolizei und, ne?
Jazzpolizei habe ich noch nie gehört.
Nee, das ist ja ein sehr oft benutzter Begriff bei uns. Sondern ich finde, das ist so ein gemütliches Wohnzimmer. Man spürt, dass viele Stammgäste da sind, die sich mögen, dass da eine Vernetzung da ist. Das spürt man, wenn man da auf der Bühne ist, dass da so ein Wohlwollen herrscht. Und jetzt nicht so der verschränkte Arm vor der Brust und mal schauen, was der denn kann und ob er auch vernünftig über diesen Standard spielen kann. Also, ne? Also. Und das macht es auch so finde ich, reizvoll und spannend, dass man einfach mal Sachen ein bisschen anders ausprobieren kann, ohne diesen Stress im Hinterkopf zu haben. Das ist jetzt ein Konzert im berühmten Jazzclub XY oder so.
Arbeitest du mit oder in sozialen Medien?
Arbeiten. Ich gucke da im Moment viel zu oft rein, was nicht gut tut, weil gerade bei Facebook natürlich unheimlich viel politischer Kram ist und ich mit Sorge beobachte, dass die Leute sich da sehr zerfetzen auf einem Niveau und hochschaukeln. Ich versuche das, ja klar, ich habe da natürlich auch eine Seite und versuche die zu pflegen und die Veranstaltungen zu pflegen und werde sicherlich gleich auch nochmal da reingehen, weil heute eine schöne Besprechung von der CD Points of Return in der Jazzästhetik gekommen ist. Und klar werde ich die auch versuchen zu verbreiten, auch, ja, wenn man das als Arbeit bezeichnen möchte. Aber es ist klar, es gehört dazu. Die Frage ist, wen man wie erreicht oder ob das nicht doch so ein internes Klüppchen ist. Aber, ja.
Ja, es gibt seit vielen Jahren ja einen Umbruch in der Musikbranche, wenn man das so sagen kann. Streaming, kopieren, so unter der Hand alles weitergeben. Es gibt unter Umständen dadurch eine größere Verbreitung. Aber dennoch, was würdest du sagen? Es hängen ja auch Einnahmen zum Teil für Musiker davon ab. Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen, dieser Umbruch?
Naja, du hast es ja schon fast selbst beantwortet. Es ist Fluch und Segen zugleich. Es könnte ein Segen sein, wenn, glaube ich, die richtige Philosophie dahinter stecken würde. Da sind wir wieder bei dem Punkt Wertschätzung eigentlich, ne? Wenn einem klar ist, Ich glaube, in anderen Bereichen hat man das schon gelernt, dass ein gut gebackenes Brötchen von einem tollen Bäcker in Düsseldorf anders schmeckt und dann auch mehr kosten darf als das Brötchen vom Discounter aus dem Automaten. Und da müssen wir, glaube ich, auch hin, dass eben das klar wird. Es ist alles jederzeit verfügbar, aber es stehen Leute dahinter, die eine Menge investiert haben. Und das muss man irgendwie auch honorieren. Und da kann es nicht sein, dass jetzt ein Streamingdienst 0,004 Cent für einen Stream bezahlt und ich aber irgendwie einen mittleren vierstelligen Betrag für eine CD-Produktion hinlegen muss, wo ich schon von vornherein im Jazzbereich weiß, dass ich das Geld nie wieder reinkriege. Das ist eigentlich in dem Bereich fast jedem von uns klar. Das ist eine Visitenkarte. Und natürlich gibt es die Diskussion, möchte ich überhaupt auf Spotify erscheinen, ja oder nein? Sagt aber klar der Vertrieb oder das Label, da musst du sein, weil wir brauchen die Verbreitung, wie du es gesagt hast. Ne? Und wie groß im Jazzbereich dann der Nutzen davon ist, vermag ich dann nicht einzuschätzen.
Du hast ja von einem 7-seitigen Brief an die Politik berichtet. Nicht 7 Seiten lang, aber kurz und knapp deine Wünsche oder Vorschläge für die Politik an die Politikerinnen.
Ja, wo soll man da ansetzen? Das ist ja ein Riesenfeld. Also ich spüre bei mir eine Politikverdrossenheit und das finde ich schade. Also der Vertrauensverlust ist seit Jahren riesig. Und es ist nicht so, dass ich sage, das ist ein total leichter Job und so eine Pandemie, die macht man mal eben mit links und ich könnte das alles besser. Das ist schon sicherlich eine Riesenherausforderung. Auf der anderen Seite sage ich, ja Jungs, ihr wolltet diesen Job. Also bei mir, wenn ich ein bestimmtes Stück spielen soll, erwartet man auch, dass ich das spiele, weil ich eben diesen Job mache. Und dann kann ich auch nicht sagen, naja, es ist ja wahr, jetzt ist ja eins ein schwieriges Stück und da gucken wir mal und dann lüge ich mich da irgendwie durch. Also das Erste, finde ich, was wir bräuchten, ist glaubwürdige Politiker, die nicht einfach nach Machterhalt gucken, sondern ich glaube, dass wir sogar mit Merkel so jemanden haben, aber mir fehlen Leute, die an der Sache orientiert sind und die sagen, so, ich höre mir jetzt die verschiedenen Meinungen der Wissenschaftler an, und dann bilde ich mir eine eigene Meinung und dann mache ich das, was ich glaube, was im Falle dieser Pandemie das Beste ist, egal ob mich einer wiederwählt oder nicht, weil ich der Überzeugung bin, das bringt uns alle nach vorne. Und natürlich werde ich von überall her in diesem Job Watschen kriegen. Und das weiß ich vorher und das muss ich aber aushalten. Und ich sehe einfach nur, wer am lautesten schreit. Wir sind hier in so einem großen Vogelnest und wer am lautesten schreit, kriegt den Wurm. Und da bei den Musikern immer Einzelne schreien und die sie nicht verbunden sind, kriegen sie auch nicht den Wurm. Das ist ja ganz klar, sondern den Wurm kriegt dann, weiß ich, dann der Konzern XY. Und dann kommen wir in so eine Neiddebatte. Und insofern hätte ich auch im Herbst den kompletten Lockdown für alle bevorzugt. Ich glaube, es hätte keinen Aufschrei in der Kultur gegeben. Da bin ich ganz sicher, weil bisher alle gesagt haben, ja, das ist vernünftig, es tut weh, aber wir müssen da durch gemeinsam. Also das ist eins. Und wir müssen dahin, für mich jedenfalls, also muss es Konsequenzen haben. Es kann nicht sein, dass ein kleiner Angestellter, die 1 Cent aus der Kasse nimmt, sofort ihren Job verliert, aber ein Politiker, der mit Millionen hantiert und was in Sand setzt, hat das überhaupt keine Konsequenzen. Vielleicht in 4 Jahren, aber dann die Leute das vergessen. Und das darf nicht sein. Man kann auch mal Fehler machen. Klar, ich verspiele mich ja auch. Aber wenn ich mich jetzt den ganzen Abend verspiele, werde ich nicht mehr gebucht. Das ist ganz klar, das ist knallhart und das muss da auch sein. Es muss für alle sichtbare Konsequenzen geben, wenn ich Mist baue. Wenn ich fatalen Mist baue und schon gar, wenn ich ihn bewusst baue. So, dann würde sich, glaube ich, was ändern. Ja, einen Punkt hatte ich noch, den habe ich jetzt vergessen.
Meine Großmutter sagte immer, was gut war, kommt wieder.
Ja, genau, das kommt auch wieder. Ach ja, genau, jetzt kommt da auch wieder der Punkt. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich öffentlich hinstellen in dem Job und sagen, ich habe mich geirrt, ich habe einen Fehler gemacht. Und da sage ich, ja, gut, sollst du deine zweite Chance haben. Wir machen alle Fehler, da wirft keiner den ersten Stein. Bügel ist gerade. So, du konntest vorher nicht wissen. Also sagen wir mal jetzt gerade, mir fällt gerade nur unser Lieblingspolitiker, der auf Tour ist, Lauterbach ein. Ich kann seine Art schlecht hören, aber das ist ein anderes Problem. Aber als er letztens sich hingestellt hat und hat gesagt, ja, ich habe in der Kommission gesessen mit den ganzen Wissenschaftlern und ich war im Herbst dafür, die Schulen zu öffnen und ich habe mich geirrt, das war falsch. Da hätte ich sagen müssen, wir lassen sie zu. Da habe ich großen Respekt, da ziehe ich den Hut und sage, so, den Hintern in der Hose wünsche ich mir von den Leuten und sagen, der stellt sich dahin. Und ich glaube, letztlich wird eher dieserjenige wiedergewählt, als einer, der die ganze Zeit rumlügt und die Leute merken es ja doch. So, und so eine Ehrlichkeit. Aber gut, mein, worüber reden wir? Also jetzt Otto Normalverbraucher kommt da oben in diesen Posten nicht an. Das heißt, ich muss entweder, denke ich mal, psychisch auffällig sein und ich muss die Ellenbogen beherrschen und auf meinem Weg werden endlos Leichen liegen, sonst komme ich in solchen Positionen nicht an.
Du meinst jetzt nicht psychisch auffällig im Sinne von psychisch erkrankt? Sondern
ja, weil sind die,
narzisstisch weiß, oder
ja, zum so Beispiel, also die Grenzen sind ja okay. Wahrscheinlich fließend, da kenne ich mich ja nicht gut aus, aber genau, das glaube ich schon.
Ein gewisses Selbstdarstellungsvermögen oder eben auch eine Potenz, öffentlich aufzutreten, gehört sicherlich dazu.
Ja, ja.
Aber meinst du, es geht ohne Ideen, ohne Idealismus?
Nein, klar, ich meine, das ist ja schon ein unglaubliches Pensum, was die auch bewältigen. Die sitzen ja jetzt nicht faul in der Couch rum. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Terminpensum und Rumreisen schaffen würde auf Dauer. Da muss man ja auch schon ganz anders gestrickt sein, ne? Aber es fehlt ein bisschen, da sind wir vielleicht wieder bei Lauterbach, warum er im Moment glaubwürdig ist, weil er einen anderen Job hatte. Er ist fachlich da gerade kompetent. Mhm. Ja, und darum geht es ja eigentlich gar nicht in der Politik normalerweise, sondern es geht darum, ich habe jetzt ganz viele Wählerstimmen erreicht, also kann ich mir einen tollen Posten aussuchen und nicht den, wo ich eigentlich qualifiziert bin, sondern das wäre so ungefähr, als wenn ich sage, irgendwie, ich spiele jetzt in der Distille und wenn ich ganz viel Applaus kriege, dann nehme ich aber den Job vom Greg und setze mich ans Klavier, ob ich das kann oder nicht, aber da habe ich jetzt Anspruch drauf, weil ich habe mehr Applaus gekriegt.
Aber ich entnehme deinen Worten, Politiker ist jetzt nicht ein Job, von dem du träumst.
Nee, auf keinen Fall. Nein, ich würde da auch wahrscheinlich untergehen.
Naja, bleiben wir mal bei dem, was du alles kannst und machst und möchtest. 57 Jahre alt bist du, hast du gesagt. Hast du noch Ziele für die nächsten 20 Jahre? Was möchtest du noch bewirken, schaffen?
Ich habe Ziele für die nächsten 40 Jahre.
Das finde ich gut. Dann können wir auch sagen 43.
Ja, was auch immer für ein Zeitraum. Hoffen wir, dass da ein großer Zeitraum noch ist. Mhm. Ja, das oberste Ziel, das hat uns ja die Zeit gezeigt, ist gesund bleiben, sowohl körperlich als auch mental. Ich habe immer noch natürlich genug Sachen, die ich auf dem Saxophon gerne können möchte. Das auf jeden Fall. Ich würde natürlich gerne wesentlich mehr spielen, mehr Konzerte geben. Ja, das sind schon so Ziele. Und natürlich eine schöne Zeit auf Planeten noch verbringen.
Ja, Romano, ich denke, wir haben viele interessante Aspekte miteinander betrachten können, auch wenn du anfangs gesagt hast, ich sag nichts.
Ich wollte dich ein bisschen schocken.
Ja, ist dir fast gelungen. Also ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Danke
und
auch.
Es hat mich sehr gefreut.
Mich auch, danke.
So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's wieder einmal für heute und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Reinhören. Informationen über Romano Schubert zum Nachlesen finden Sie auf unserem Blog und vor allen Dingen dort auch eine Hörprobe seiner neuesten CD Points of Return. Im nächsten Interview spreche ich mit Tobias Wickern, Künstler und Meisterschüler der Düsseldorfer Kunstakademie, aber auch seit 31,5 Jahren, darauf liegt der Wert, bereits Servicefachkraft, so wird es heutzutage genannt, in unserer Destille. Dieser Beitrag erscheint am 3. Mai 2021. Sie finden unseren Podcast auf allen prominenten Portalen, aber natürlich auch auf der Destille-Homepage. Wenn Sie sich auf dem Blog anmelden, werden Sie automatisch über die weiteren Folgen informiert. Unter der dort angegebenen Mailadresse können Sie uns auch gerne Anregungen, Hinweise oder Kritik zusenden, Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Ich bedanke mich abschließend wieder einmal bei Nadine für den Schnitt, Franz Schumacher für seine Arbeit auf der Homepage und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum 3. Mai.